Ja, liebe Geschwister, auch von mir einen schönen guten Morgen. Freuen wir uns, dass wir bei euch sein dürfen heute in dem Gottesdienst. Josef Markel, mein Name ist ja schon genannt worden. Ich bin hier mit meiner Frau Elke. Wir sind schon viele Jahre verheiratet, haben auch zwei inzwischen erwachsene Mädels und zwei Enkelkinder. Genau. Ja, wir kommen von der Christengemeinde in Herzogenaurach und ich darf herzliche Grüße an euch alle mitbringen von euren Geschwistern in Herzogenaurach. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute bei euch Wort austeilen darf in eurer Mitte und ja, vielen Dank auch für das Vertrauen, dass ich das tun darf. Gut, dann bete ich noch ganz kurz. Lieber Herr Jesus, hab du Dank für dein Wort. Jetzt möchte ich beten und bitten, dass du meinen Mund öffnest zu deiner Ehre. Herr, rede du und danke, dass du es bist, der Gemeinde baut. Danke, dass du es bist, der die Herzen anrühren kann. Und so legen wir diese Zeit jetzt in deine Hände. Amen. Ich hoffe, ihr seid alle von diesem Hochwasser in den letzten 2 Tagen hier gut verschont geblieben. Also wir sind, und da sind wir dem Herrn recht dankbar. Haben wir ja die Bilder gesehen, ist ziemlich katastrophal, was hier in Bayern gerade alles los ist. Und offiziell ist natürlich der Klimawandel schuld, ganz klar. Irgendjemand muss ja schuld sein. Und überhaupt leben wir in einer sehr, ich sage mal, in einer hochspannenden Zeit. In einer Zeit, ja, wie soll ich sagen, die auch immer mehr persönlich herausfordernd wird. Wenn ich mir das anschaue, Katastrophen hin und her, ja, das ist das eine. Aber auch, was ist in unserer Gesellschaft los? Was ist mit den Werten? Was sich alles verändert? Was alles immer unsicherer und ja, immer flüchtiger und volatiler geworden ist. Ja, wie nehmt ihr das auf? Was nehmt ihr wahr? Wie nehmt ihr wahr, was in der Welt gerade vor sich geht? Wie geht es euch dabei? Wir sind ja aufgefordert, die Zeichen der Zeit zu lesen und ja, uns Gedanken zu machen, uns darauf einzustellen. Und also ich für mich, ich nehme wahr, dass aktuell gerade, ich sag mal, die Diktatoren dieser Welt aufstehen und ja, ich sag mal, sich nicht entblöden, ihre Machtgelüste da frei laufen zu lassen. Ja, sie bringen Mord und Krieg und vielfaches Leid über Völker, über ganze Völker, sogar über ihr eigenes Volk. Ich nehme wahr, dass diese ganzen Probleme, die in der Welt da sind, was jetzt durch unsere Umwelt und die Veränderungen in der Natur bedingt sind, die sich immer mehr in Katastrophen ausdrückt, dass diese Entwicklungen, dass der Mensch ohnmächtig davor steht, dass selbst wenn alle Regierungen dieser Welt zusammenhelfen, man wird diese Krisen nicht in den Griff kriegen. Und ich nehme wahr, dass sie auch immer näher an uns heranrücken und uns persönlich betreffen. Solche Schreckensmeldungen, wir haben uns in der Zwischenzeit, glaube ich, schon daran gewöhnt. Und oft ist es so, dass man vielleicht sogar ohne große Gefühlsbewegung und Regung, sag mal, bei Pizza und Bier vor dem Fernseher sitzt und die Bilder wahrnimmt, diese bedrückenden Bilder auf sich nimmt, in sich aufnimmt. Aber es gibt ein Thema, ich sag mal, da geht der Puls hoch. Da wird man sofort hellhörig. Also so geht es mir. Und es ist auch eine gewisse Art von Betroffenheit sogar dabei. Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, wenn der Name Israel fällt. Israel. Wenn dieser Name fällt, ich sag mal, da bin ich halt wach, da bin ich gleich voll da, da möchte ich wissen, was ist los, was ist passiert. Israel, ich sag mal, der Stundenzeiger an der Weltenuhr Gottes. Und aktuell ist Israel ja in aller Munde, in dem, was gerade passiert. Wir wissen es ja alle aus den Nachrichten. Als Christen leben wir in der Welt, aber wir haben natürlich immer ein waches Auge auf die Zukunft oder in Richtung Zukunft. Denn wir Christen, wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen lebendigen Herrn, den Heiland und Erlöser und Gottes Sohn Jesus Christus. Und der hat gesagt, nachdem er für uns gestorben ist am Kreuz, unsere Schuld dorthin getragen hat und uns eine ewige Erlösung erschaffen hat, so drückt es der Hebräerbrief aus, und jetzt zu Rechten des Vaters im Himmel ist. Er wird wiederkommen und er wird die Seinen zu sich holen. Alle, die zu ihm gehören, alle, die sich für Jesus oder zu Jesus bekehrt haben, wird er in seine Herrlichkeit holen. Ja, und das Wort drückt es schon aus. Da wird es herrlich sein. Da wird es uns mehr als gut gehen. Da sind dann alle die Beschwernisse dieser Welt vergessen. Ja, wann das dann sein wird, wann Jesus wiederkommt, das wird man natürlich schon gerne wissen, nur allzu gerne. Und an Israel, jetzt komme ich nochmal auf Israel zurück, und das ist das Spannende, an Israel sehen wir nämlich aktuell biblische Prophetie in Erfüllung gehen. Das begann 1948 mit der Staatsgründung von Israel. Israel bekam wieder ein Land, durfte wieder eine Nation werden. Und das war schon weit vor über 2000 Jahren, wurde das prophezeit. Finden wir das im Wort Gottes? Wir finden es bei Jeremia, wir finden es bei Hesekiel, wir finden es bei Jesaja, bei den ganzen Propheten, dass der Herr sein Volk wieder sammeln wird aus allen Ländern, unter denen er sie verstreut hat. Und dieser heilsgeschichtliche Schritt ist passiert. 1948, seit 48 wird das Volk Israel wieder gesammelt. Wenn auch jetzt im Moment noch im Unglauben. Und das heilsgeschichtliche Handeln geht weiter. Das war jetzt wieder ein ganz gewisses Step. Das nächste, was kommt, ist nämlich, dass der Herr wiederkommt. Und dann geht es um uns. Da geht es um uns. Das ist jetzt nicht mehr Israel, sondern das ist der nächste Schritt. Und deswegen ist es so spannend, hier in die Zukunft zu blicken. Wenn man die aktuelle Situation anblickt, der eine oder andere kennt vielleicht den Roger Libby. Er hat das mal so ausgedrückt: Die Schachfiguren sind aufgestellt und es sieht aus wie eine Generalprobe für die Drangsal. Also hochspannend. Er spricht von klaren Endzeitzeichen. Und ja, wie unser Text das ja nahelegt, im Text haben wir ja gelesen, wie war der erste Vers? Wer weiß es noch? Nicht spiegen. Nein. Der erste Vers unseres Textes, Bernhard hat es vorgelesen, vielen Dank dafür. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ja, wir sollen uns genau um diese Themen sollen wir uns Gedanken machen. Wir sollen nicht einfach ich sag mal, unvorbereitet darauf zugehen, dass unser Herr wiederkommt. Wir nehmen jetzt mal einfach den Petrusbrief als Ganzes. Ich möchte mal einfach die Einbettung unseres Textes in den ganzen Brief betrachten. Was ist denn da wichtig? Bin ich laut genug für alle hinten? Okay. Was ist denn da wichtig? Der Brief nach der Begrüßung, nach dem Gruß, kommen gleich wunderbare Verse. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das gilt für dich ganz persönlich und auch für mich. Jesus hat die Grundlage gelegt. Zu einem unverweltlichen und unbefleckten und unvergänglichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Wer den Herrn aufgenommen hat, da steht, er hat uns wiedergeboren und er hat uns wiedergeboren zu einem unverweltlichen Erbe. Dieses Erbe existiert bereits, es ist im Himmel und es wird für uns aufbewahrt. Und es wird auch nicht weniger werden. Und dann steht im Vers 6, dann werdet ihr frohlocken. Ich kann mir es heute natürlich noch nicht vorstellen. Wir leben ja noch in dieser Welt, aber es wird herrlich sein. Ein ganz starker Zuspruch. Aber gleichzeitig sehen wir im Vers 6, es kann auch und es wird auch Anfechtungen geben. Es wird unser Glaube geprüft werden. Es kann Leid geben, in das wir unverschuldet hineinkommen. Und dann heißt es in Vers 8, wir freuen uns über unseren Herrn Jesus mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wenn wir dann am Ziel sind, werden wir uns mit unaussprechlicher Freude und herrlicher Freude freuen dürfen. Vers 18 heißt es dann ja auch, wir sind losgekauft aus der Sünde, aus der Abhängigkeit, aus der Macht der Sünde, mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines fehlerlosen und unbefleckten Lammes. Und es war der Plan Gottes. Vers 20, er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde geoffenbart in den letzten Zeiten um euretwillen. In den letzten Zeiten steht hier. Der Schreiber, sprich Petrus, er ging zu dem Zeitpunkt, als er den Brief schrieb, bereits davon aus, dass es die letzten Zeiten sind, in denen er damals gelebt hat und hat damals dann die Gläubigen schon aufgerufen, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, ist der Vers 22. Ein kostbares Wort ist auch im Kapitel 2, der Vers 9 und der Vers 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ein auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum wie Jesus, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Und dann im Kapitel 3 sehen wir auch, Hinweise, Tipps von Petrus, wie sollen wir uns denn aufstellen, wie sollen wir uns verhalten, was soll unsere innere Haltung sein inmitten von Bedrängnissen und Verfolgungen. Aber immer in dem Wissen, dass wir berufen sind, den Segen zu erben. Wir sind berufen, den Segen zu erben. Und selbst wenn wir leiden sollten, heißt es, doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Wir dürfen uns wirklich glücklich schätzen, Jesus kennen zu dürfen. Es ist ein großes, großes Vorrecht. Und eingebettet, ja, das Kapitel 4 beginnt so, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Endzeit, die letzten Tage, kann auch bedeuten, dass wir leiden, dass wir Verfolgung, dass wir Bedrängnis erleben. Und die Verse nach unserem Text heute werden wir ermutigt zu standhaften Leiden um Jesu willen. Also das ist ungefähr so die Einbettung. Den Petrus erleben wir hier als einen, der ein Mutmacher ist, der versucht Mut zu machen, der die Augen nicht verschließt vor den Schwierigkeiten dieser Welt, der uns aber Mut macht. Selbst wenn Verunsicherung da ist, selbst wenn Verfolgung da ist, ja, so stärkte er die Gläubigen seiner Zeit ganz gemäß dem Auftrag, den er von Jesus hatte. Welchen Auftrag hatte er von Jesus? Weiß das jemand? Das Evangelium verkündigen, genau. Und Jesus hat es so formuliert, wenn du dich dereinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und so wurde Paulus der Völkerapostel, der bei den Heiden missioniert hat, und ein Petrus, der ging den Gläubigen aus den Juden nach. So beginnt ja auch der Brief an die Zerstreuten in ganze große Bereiche in Kleinasien. Und was natürlich auch dabei rauskam, wir sind Wanderer. Wir sind Fremdlinge hier in dieser Welt, eigentlich ohne Bürgerrecht, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Preis dem Herrn. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge so. Das ist ein Vers, für mich war das jetzt eigentlich fast wie eine Überschrift über das, was danach kommt. Es setzt sich fort, so seid nun, also aufgrund dieser Aussage. Das heißt, wir werden in die sogenannte Naherwartung Jesu mit hineingenommen. Die Naherwartung, dass Jesus bald, dass er demnächst wiederkommt, dass es gar nicht mehr so weit weg ist. Es steht was unmittelbar bevor oder in Kürze. Es zeichnet sich schon was ab. Quasi als ob er sagen möchte, liebe Geschwister, seid bereit oder bereitet euch langsam vor, fokussiert euch, seid gewahr, ich komme wieder. Und es ist nicht mehr ganz weit weg. Er ist nicht der Einzige, der damals so schrieb oder dachte. Ich denke, es waren alle Apostel Jesu, die damit gerechnet haben, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Oder ein Paulus. Im 1. Thessalonicher Brief schreibt er, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also auch er scheint damit zu rechnen, dass er persönlich noch zu seinen Lebzeiten die Wiederkunft Jesu erleben wird. Oder ein Jakobus, seid geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und dieses Wort, Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Es ist wie ein Weckruf, wie ein Alarmruf, möchte ich sogar sagen. Denn auf der einen Seite, ja, unsere Erlösung naht. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen glücklich sein, wir dürfen uns glücklich schätzen. Aber auf der anderen Seite das Thema, wie werden die Zustände in dieser Zeit sein? Wir haben von Bedrängnis gehört, wir haben von Verfolgung gehört. Und darum ist auch der Grundtenor bei allen Briefschreibern, die darüber sprechen und schreiben, sei wachsam. Jesus selbst hatte ja schon gesagt gehabt, dass Verführer in den letzten Tagen kommen werden, hat davor gewarnt. Das war das allererste, das er sagte, auf die Frage, wann er denn wiederkommt. Ja, es werden viele Verführer da sein. Seid wachsam. Und was er auch gesagt hat, er möchte uns in seinem Weinberg arbeitend vorfinden. In seinem Dienst stehen. Der Weckruf heißt auch, sei bereit, bereite dich vor. Was du unbedingt noch tun wolltest, tu es jetzt, tu es bald. Und richte dich so ein, dass du jederzeit gehen kannst, aufbrechen kannst, alles loslassen kannst. Wen möchtest du denn in der Ewigkeit antreffen? Jetzt ist die Zeit, die Menschen zu suchen und ihnen zu sagen, dass du den Heiland, den Erlöser gefunden hast. Und sei auch in freudiger Erwartung. Ja, wir sollen unsere Häupter erheben und nicht hängen lassen, aber weil unsere Erlösung naht, weil unsere Vervollkommnung naht, weil der Herr jetzt bald wiederkommt und wir auf ewig mit ihm vereint sein werden, aber bleibe auf dem Teppich. Heb nicht ab. Der Grundtenor ist dieses Warten auf die Wiederkunft, auf das zweite Kommen unseres Herrn Jesus, ist nicht ein tatenloses Zuwarten, sich hinsetzen, die Hände in den Schoß legen und sich freuen, auf Deutsch gesagt, dass der Herr wiederkommt und auf die Herrlichkeit sich freuen, die vor uns liegt, sondern es ist dazu angetan, dass wir uns vorbereiten sollen. Es soll uns ausrichten und wachen auf unseren Herrn Jesus hin. Ihn erwarten. Oder wenn man andere Worte der Schrift gebraucht, es geht um unsere Heiligung, es geht darum, dass unser Herz bereitet ist. Es geht darum, dass wir wirklich den König der Könige und den Herrn aller Herren erwarten, keinen geringeren. Dass wir ihm, seiner einzigen und einzigartigen und herrlichen Majestät, gefallen wollen mit unserem Leben. Dass wir uns ihm als treu erweisen wollen. Dazu sollen unsere Herzen bereitet sein. Dass wir uns als Braut Christi rüsten. Und es ist gut, dass wir nicht wissen, wann das genau sein wird, denn wir kennen es, wenn wir es wüssten. Wann stellen wir uns auf Dinge ein, die einen Termin haben? Erst ganz knapp davor. Aber nein, unser Herr möchte, dass wir alle Zeit, jederzeit an ihm hängen, ihn im Herzen haben. Nicht erst, wenn sozusagen eine Deadline kommt, sondern alle Zeit. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das soll jetzt der erste Punkt sein. Ich habe es versucht, jetzt einfach mal in drei Blöcke zu teilen. Was ist dem Petrus als erstes wichtig? Worauf legt er die Priorität? Zum Gebet heißt es hier. Zum Gebet. Das heißt, erste Prio und allererste Anlaufstelle ist unser Herr. Und das Reden mit ihm, der Austausch mit ihm, das Leben mit ihm. Der Petrus lenkt unseren Blick genau in diese Richtung. Nicht irgendein Aktivismus, wenn uns etwas begegnet, wie eine Bedrängnis oder irgendeine Benachteiligung, die wir erfahren haben. Nein, sondern in solch besonderer Zeit mit solchen Dingen zu rechnen, ja, aber ganz besonders auch auf die Führung durch unseren Herrn setzen. Und auch in aller Vorfreude auf seine Wiederkunft nicht, ich sage mal, nicht schwärmerisch abheben oder Gefühle überhand nehmen lassen und Hand aufs Herz. Ist es nicht oft so, dass wir in unseren Alltagssituationen auch einfach, ich sage mal, aus der Hüfte entscheiden? Den Herrn gar nicht groß fragen, sondern einfach machen. Aber gerade in solch besonderen Umständen wie unter der Überschrift, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, da ruft uns der Petrus zum Gebet, zum Kontakt, zum Reden mit unserem Vater, mit Gott im Himmel, mit unserem Herrn Jesus. Er ist doch da in jeder Situation. Und gerade und besonders in solchen unangenehmen Situationen und Problemen, der Herr scheint zu sagen, hey, du hast doch mich, ich bin doch da, ich bin doch für dich da. Dieses Wort besonnen, dass wir besonnen reagieren sollen, das heißt ja wörtlich einen kühlen Kopf zu behalten. Und ich stelle mir das so vor, dass wir eben nicht kopf- und planlos in unseren Alltag stolpern, sondern wenn uns etwas begegnet, dann lasst uns einfach einen Schritt zurück in der Situation machen und bedenken, wer wir sind, wo wir herkommen. Dass wir einen Herrn haben, der dabei ist, der da ist, der mit uns geht. Wer besonnen handelt und reagiert, nicht vorschnell und ohne Überlegung. In unserem Falle unser Tun und das Ergebnis liegen in der Hand unseres Herrn. Was möchtest du, dass ich jetzt gerade tun soll? Was ist jetzt wichtig und richtig? Manchmal ist es auch einfach nur das Gebet, Herr, hilf, Herr, führe mich. In Vers 8 heißt es, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Jetzt haben wir den Blick nach oben gerichtet. Petrus hat uns den Blick zum Herrn gerichtet. Wenn wir jetzt sozusagen unseren Blick zum Nächsten in der Horizontalen sozusagen richten, da gibt uns Petrus eine weitere Priorität. Vor allem aber habt innige Liebe. Liebe im Höchstmaß ausüben. Innig, intensiv sich ausstrecken nach den Geschwistern. Glaubst du kannst das? Innige Liebe zu haben, selbst wenn mein Gegenüber vielleicht gerade schwierig ist oder überhaupt schwierig ist oder mir gerade auf dem Fuß steht, in dem Sinn, dass er mich gerade irgendwie verletzt, weil Gott liebt, weil er ja quasi die Liebe in Person ist, so drückt der erste Johannesbrief aus. Darum können auch wir lieben, weil wir sind ja nach seinem Ebenbild gemacht. Jesus wurde nach dem größten Gebot im Gesetz gefragt. Matthäus 26 steht es. Matthäus 22, Entschuldigung. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist, ihn zu vergleichen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ist es das, was als Maßstab auch für uns als wiedergeborene gläubige Christen gilt, den Nächsten zu lieben wie mich selbst? Es gibt eine interessante Stelle im Johannesevangelium im Kapitel 15. Da sagt Jesus: Ich gebiete euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Das heißt, der Maßstab ist jetzt nicht mehr, hängt nicht mehr von mir ab, sondern es ist sein Maßstab. Das ist das, was er möchte, das, was er tut. Wir sollen so lieben wie er, da ist er uns ja das ganz große Vorbild. Und wenn wir von dieser Liebe sprechen, es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt die Philia, es gibt auch die Agape-Liebe und natürlich auch die erotische Liebe. Aber in dem Falle, wann immer es um diese Liebe geht, zu der wir aufgefordert sind, dann geht es um diese Agape-Liebe. Und diese Agape-Liebe, die finden wir an verschiedensten Stellen. Johannes 3,16, die Liebe Gottes zu uns Menschen. Oder die Feindesliebe, Matthäus 5,44 zum Beispiel. Diese Agape-Liebe, das ist definitiv die herausforderndste Art der Liebe. Es ist die Liebe, die nur den anderen und das Wohl, das Beste für den anderen im Blick hat. Sie ist kein Gefühl, das heute so ist und morgen irgendwie anders, sondern sie ist konstruktiv, sie ist substanziell, sie ist absolut selbstlos. Es ist die Art von Liebe, die sich völlig investiert, so möchte ich es mal bezeichnen, die sich verausgabt, die sogar bereit ist, bis in die eigene Substanz hinein sich zu verausgaben. Ja, die bereit ist, sogar das eigene Leben gering zu achten oder gar einzusetzen. Dazu sind wir ja sogar aufgefordert, dass wir unser Leben einsetzen für die Brüder, heißt es da. Wobei natürlich die Geschwister gemeint sind. Diese Liebe will den anderen gewinnen. Und es ist genau diese Liebe, die meinen Erlöser Jesus für mich, für meine Schuld, an dieses Holzkreuz gebracht hat. Er hat sein Leben nicht verschont für mich. Es ist auch die gleiche Liebe, die, wie es der Römerbrief sagt, durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unsere Herzen, damit wir fähig werden zu einem neuen Leben, aber auch so Menschen, den anderen zu lieben. Und auch Gott zu lieben, unseren Herrn. Ihr alle kennt das Kapitel, 1. Korinther, Kapitel 13, da ist die Liebe ja sehr ausführlich beschrieben. Sie trägt alles, sie erduldet alles und so weiter. Ja, an dieser Liebe untereinander soll man uns erkennen. Auch das hat Jesus zu den Seinen gesagt. Und es gilt nicht nur intern, sondern es gilt natürlich auch ganz besonders von außen. Von außen sollen die Menschen an uns erkennen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir mit ihm sind, dass wir seine Nachfolger sind. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. So sagt Jesus zu seinen Jüngern. Also wir merken, es ist einfach die größte Herausforderung, die Jesus an die Seinen stellt, auch an dich und an mich. Wenn wir das schaffen, sind wir Jesus sehr ähnlich geworden. Warum geht es hier um Liebe und nicht einfach darum, dann so in der Endzeit oder wenn das Ende aller Dinge naht, einfach jeden Tag Gottesdienst zu halten? Wäre ja auch vielleicht ein Weg. Nein, das wählt er nicht, sondern einmal sind wir zu Zeugen seiner Liebe gesetzt, wir sollen seine Liebe leben. Und es ist ein Zeichen, dass wir einen lebendigen Gott haben. Ein toter Götze kann nicht lieben. Und wenn das wirklich so kommen wird, wie Jesus sagt, und ich bin sicher, dass es so kommen wird, weil Jesus immer recht hat, dass in vielen die Liebe erkalten wird, das ist genau diese Zeit, bevor er wiederkommt, dann ist solche Liebe zu üben eine absolute Besonderheit. Es ist etwas, was auffällt in der Welt, das ganz stark nach außen strahlt und das ja sogar Orientierung geben kann. Wenn Menschen das sehen, wenn Menschen sehen, hey, da gibt es welche, die leisten sich Mitmenschlichkeit, die leisten sich Freigebigkeit, die leisten sich Liebe in dieser Zeit unter Bedrängnis, unter Verfolgung, obwohl es ihnen schwer gemacht wird. Was ist da los? Wo kommt das her? Was haben die, was ich nicht habe? Haben die was Echtes? Ist es was, worauf man es bauen kann, ein Leben bauen kann? Das weckt die Neugier. Und es werden Fragen aufgeworfen und dann kann man Evangelium weitergeben, kann man Zeugnis geben. Als Beispiel nennt er hier, seid gastfreundlich ohne Murren. Das ist natürlich ganz besonders in Verfolgungssituationen, wenn Geschwister unterwegs sind, verfolgt werden, vertrieben werden. Dann eben diese Liebe praktisch zu zeigen, ist natürlich dann etwas ganz Besonderes. Und damit aber auch die Gemeinschaft zu haben. Einen dritten Punkt, den ich noch ganz kurz abhandeln möchte: dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes, lesen wir hier. Das ist der Vers 10. Da werden zwei Beispiele genannt. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, aus der Kraft Gottes. Wie können wir dem König der Könige, dem Herrn aller Herren, unserem lebendigen Gott, wirklich adäquat dienen? Ich denke, alles, was wir aus uns heraus, aus unserer eigenen Kraft produzieren, ich glaube nicht, dass es angetan ist, unseren Herrn zu ehren und ihn wirklich in adäquat, in rechter Art und Weise zu dienen. Im Epheserbrief lesen wir hier, dass Gott, Epheser 4 ab Vers 7, dass Gott unsere Gefangenschaft gefangen geführt hat und hat uns Gaben gegeben stattdessen, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Unsere Gefangenschaft, unsere Abhängigkeit in der Sünde, unser Verstricktsein in der Sünde. Jesus hat es weggenommen, hat uns davon freigekauft. Er hat uns Gaben gegeben, damit wir so ihm dienen können, wie es Gott gebührt. Er wird auch nie etwas von uns fordern, wozu er selber uns nicht die Mittel gegeben hat. Also es geht darum, gabenorientiert zu denken. Und zum Beispiel, ist es dir eine Not, dass so viele Menschen um dich herum den Herrn nicht kennen? Und tust du dich vielleicht leicht, mit Menschen in Kontakt zu treten und ihnen das Evangelium zügig zu erklären, überzeugend darzulegen, dann hast du vielleicht die Gabe, ein Evangelist zu sein. Könnte ja sein. Die Gabenlisten, die finden wir ja an verschiedenen Stellen. Aber wenn das so ist, befrag deinen Herrn, damit du Sicherheit hast und danke ihm dafür und dann nutze sie auch, übe sie aus, strecke dich danach aus mit der Hilfe Jesu. Welche Gabe hast du vom Herrn empfangen, mitbekommen? An welchem Platz kann ich die Gemeinde unterstützen? Das sollen wir erkennen. Und für diese Zeit, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, da sollen wir seine Gaben ganz besonders nutzen, darauf achten, dass wir seine Gaben nutzen und ihn damit ehren, ihn, seine Gaben mit seinem Segen ausfüllen zu lassen. Wir brauchen uns nur zur Verfügung stellen. Also auch hier wieder ein starkes Signal nach außen, das ist der Gedanke. Und ein lebendiges Zeugnis zu sein. Aussprüche Gottes reden, wenn man redet, am Wort bleiben, eine klare Position zum geoffenbarten Wort Gottes und Willen Gottes, was heute schon problematisch ist. Ja, wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, ich habe jetzt den letzten Punkt doch stark gekürzt. Es soll ja alles, heißt hier, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Herrlichkeit, diese Größe, diese Kraft Gottes, dass er mächtig ist, lebendig ist und zu wirken vermag, das soll offensichtlich werden. Gemeinde Jesu in der Endzeit setzt Flagge für Jesus, fokussiert auf ein klares Evangelium. Und diese Naherwartung, die soll uns anspornen im Dienst, auf ihn zu schauen und von ihm die Gaben einfach zu nutzen. Jesus hat es für nötig befunden, in seinem Wort durch Petrus uns hier diese Worte in Erinnerung zu rufen, zu zeigen, was er möchte. Und gerade dann, wenn es eng wird für uns als Gemeinden, gerade dann heißt es, Flagge zu zeigen für Jesus, ihm auf die Art und Weise, ihn groß zu machen, uns gegenseitig damit zu stärken und starkes Signal nach außen zu geben. Damit Gott in allem verherrlicht wird, damit klar wird, dieser Gott ist echt, er ist lebendig, du kannst dein Leben auf ihn bauen. Amen.